ich würde sagen, dass junge Leute halt, ja, denen ist wichtig, dass sie sinnvoll arbeiten. Effizient ist wichtig und natürlich, wenn man das Gefühl hat, okay, das könnte KI für mich übernehmen, das könnte so und so anders geschehen, da muss ich jetzt nicht stupide ständig ins Büro kommen zum Beispiel, sondern das könnte ich von zu Hause machen, dann wird das hinterfragt, aber nicht, weil man nicht mehr arbeiten möchte, sondern vielleicht eher, weil man einfach sieht, dass es anders geht und sich dann auch eher auf neue Entwicklungen einstellen kann, was vielleicht Leuten, die das seit mehreren Jahren immer gleich machen, heutzutage schwerer fällt. Und es ist halt, ich glaube, es ist einfach viel, den Leuten ist wichtig, wie sie arbeiten und mit welchen Werten. Ich glaube, die Jungen sind schon sehr motiviert, aber sie wollen halt etwas verändern, wie sie arbeiten, aber nicht, dass sie gar nicht mehr arbeiten wollen.
Also ihr denkt, dass es sehr wichtig ist, dass man mit dem Arbeitgeber über alles reden kann, sei es was Urlaub oder Krankheit oder was auch immer betrifft, dass man sie da nicht zurückhalten muss oder sie irgendwelche die Gedanken machen muss, sondern dass man einfach miteinander reden kann und das einfach ein gutes Miteinander ist, damit man sich einfach wohlfühlt am Arbeitsplatz.
Es wird diese oft übertriebene Leistungsbereitschaft der älteren Generationen, die auch nicht immer gesund ist, aber die zu viel Wohlstand geführt hat, das ist komplex, ja, einfach kritisch hinterfragt und das ist gut so. Wenn die junge Generation nicht mehr hinterfragt, dann hat die Gesellschaft ein Problem. Es ist auch die Aufgabe der Jüngeren, kritisch zu sein und zu hinterfragen.
Start Me Up. Gründerinnen und Gründer erzählen ihre Geschichte auf Radio Radieschen.
Junge Leute sind kaum belastbar, wollen nichts hackeln und trotzdem ständig extra Lob. Solche Vorteile über die Gen Z, also Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren worden sind, hört man ständig. Aber was wünschen sich junge Leute wirklich von ihren zukünftigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern? Und inwiefern unterscheiden sich ihre Wünsche und Ansprüche dabei von denen der Generation vor ihnen? Das haben sich Ilona Pezenka und Christoph Sauke vom Kommunikationsdepartment hier an der FH vor rund 2 Jahren unter anderem in einer Studie angeschaut. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Ich habe jetzt schon diese Studie erwähnt, die habt ihr im Wintersemester 2023-24 zusammen mit Masterstudierenden durchgeführt und dazu 500 Leute befragt. Das habt ihr dann ausgewertet. Was waren denn die wichtigsten Ergebnisse von dieser Befragung?
Naja, die wichtigsten Ergebnisse waren zunächst mal ganz anders, als was wir erwartet haben. Nämlich die Gen Z ist gar nicht so viel anders wie die anderen Altersgruppen. Sondern es gab eigentlich altersgruppenüberlagernde Faktoren, die das Thema Arbeit und Erwartungen an Arbeitgeber eigentlich völlig neu darstellt, und zwar unabhängig von den Altersgruppen.
Was ist also den Leuten besonders wichtig in Bezug auf Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, weil das habt ihr sie ja abgefragt?
Naja, also wir haben herausgefunden, einerseits Karrieremöglichkeiten gehören zwar zu den Basismerkmalen, sind aber nach wie vor wichtig. Flexible Arbeitszeitmodelle, also wie zum Beispiel Homeoffice, wird mittlerweile schon vorausgesetzt. Also da wird man als Arbeitgeber wahrscheinlich komisch angeschaut, wenn man das nicht anbietet, zumindest in den Bereichen, wo es möglich ist. Genau, und das waren eigentlich so die wichtigsten Punkte. Offene Feedback-Kultur kam auch noch heraus, dass das ein großes Anliegen ist. Und auch interessanterweise, aber es war, muss man wieder dazu sagen, war vor 2 Jahren, also das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit des Unternehmens war auch ein wichtiger Punkt. Wäre interessant, sich anzuschauen, ob das mittlerweile immer noch so ist.
Ich glaube, das Ergebnis der Studie zeigt, dass man gewisse Annahmen und Eindrücke, die vielleicht gesellschaftlich bestehen, nämlich Aussagen über die Gen Z, dass man sehr vorsichtig damit sein muss, solche Eindrücke zu formulieren und besser einmal genauer hinschaut, einfach auch mal eine andere Altersgruppe als Vergleich daneben setzt.
Also nicht nur die Gen Z ist vergleichsweise anspruchsvoll, wenn es um die Erwartungen an Arbeitgeber geht, sondern auch andere Altersgruppen. Das ist vielleicht ein gesamtgesellschaftlicher Trend.
Start Me Up. Auf Radio Radieschen.
Ich bin Hanna Jutz und heute geht es um die Joberwartungen junger Menschen und darum, wie ArbeitgeberInnen darauf reagieren können. Bei mir im Studio ist jetzt Christina Schweiger, Leiterin des Studienbereichs Human Resources and Organization hier an der FH Wien der WKW. Hallo.
Hallo.
Wie muss denn eine Jobausschreibung aussehen, damit sich junge Menschen dafür interessieren?
Die muss eigentlich sehr einfach gestaltet sein. Das heißt, da dürfen keine
unverständlichen Passwords drinnen sein oder sehr komplizierte Redewendungen. Wir haben dazu eine Studie gemacht im Vorjahr. Und es muss auch ganz transparent sein und herauskommen, wie der Prozess ist. Und das Schlimmste, was passieren kann, was Unternehmen machen können, ist, wenn sie nicht reagieren auf eine Bewerbung. Wenn so ein Ghosting passiert, ja, dann fühlt sich vor allem die junge Generation so, dass sie überhaupt nicht wertgeschätzt ist. Wirklich vielleicht Medien verwenden, die Zielgruppe auch verwendet in einer kurzen, einfachen Sprache und am besten, dass man das vom Handy aus alles machen kann.
Das heißt, junge Menschen suchen und finden Jobs auch über Social Media?
Ja, ein klares Ja. Wobei ich auch sagen muss, dass die Eltern schon auch eine Rolle spielen. Das zeigt auch unsere Studie in dem ganzen Jobfindungsprozess von den jungen Menschen. Ja. Und die muss man auch mit ansprechen. Das heißt, man muss schon schauen, dass man jetzt nicht nur die junge Generation, dass die das cool finden, sondern dass sich auch die Eltern denken, ja, das macht Sinn, das ist was Gescheites und das hat Hand und Fuß, das spricht mich auch an.
Kannst du ganz kurz noch mehr zu dieser Studie erzählen? Wann habt ihr die durchgeführt? Mit welcher Fragestellung und wie viele Menschen wurden da befragt?
Ja, also die Studie haben wir durchgeführt mit einem externen Kooperationspartner. Die haben wir vor einem Jahr gemacht im Rahmen eines Praxisprojekts. Das heißt bei uns im Bachelor HR Praxisprojekt. Und da haben wir uns der Fragestellung gewidmet, was brauchen Berufseinsteigerinnen der Generation Alpha, das sind die zwischen 11 und 20 Jahren, ja, um im Bewerbungsprozess gut durchzukommen und sich auch zu bewerben. Das heißt, dass die Unternehmen positiv wahrgenommen werden. Da haben die Studierenden rund 100 Interviews geführt in unterschiedlichen Gruppen und auch einen quantitativen Fragebogen ausgesendet mit einem Rücklauf von ungefähr 120.
Und was erwarten sich junge Menschen dann von Vorstellungsgesprächen? Habt ihr das in der Studie auch untersucht?
Ja, das haben wir mit untersucht von Vorstellungsgesprächen, die sollen möglichst auf Augenhöhe sein. Das heißt, was für junge Menschen schwierig ist, ist so ein Autoritätsgefälle. Das ist wiederum für die ältere Generation schwierig, weil die da noch ganz anders erzogen wurde oder da anders tickt. Aber es sollte möglichst auf Augenhöhe sein, es sollte freundlich sein und sachliche Information sollte im Vordergrund stehen. Unsere Studie hat gezeigt mit den jüngeren Generationen, das habe ich sehr interessant gefunden, dass sie schon KI respektieren im Auswahlverfahren, aber es sollte dann trotzdem eine menschliche Entscheidung dahinter stehen, dass man sich ernst genommen fühlt.
Wir haben im vorherigen Interviewblock bereits herausgefunden, was junge Generationen sich von zukünftigen ArbeitgeberInnen wünschen. Besonders wichtig ist ihnen, dass ihr Beruf sinnvoll ist. Sinnhaftigkeit ist jetzt aber etwas eher Abstraktes und auch sehr Individuelles. Wie können ArbeitgeberInnen diesem Wunsch nach einem sinnvollen Job gerecht werden?
Ja, das Bedürfnis hinter Sinn ist oft Orientierung. Und das hat unsere Studie gezeigt. Das Schlimmste, was jungen Menschen passieren kann, ist eine bestimmte Orientierungslosigkeit. Das heißt, es kommen hier schon auch jetzt wieder Generationen in den Arbeitsmarkt, die einerseits Flexibilisierung wollen und auf der anderen Seite aber ganz eine klare Struktur, klare Ziele, klare Arbeitsschritte, die nicht überfordern. Ja? Und das in Einklang zu bringen, das stiftet Sinn. Einerseits interessante Tätigkeiten, wo Aufstiegsmöglichkeiten gegeben sind und die auch möglichst Spaß machen. Und auf der anderen Seite dann auch diese Orientierung, da sind die Führungskräfte gefordert. Ja. Und das in Einklang zu bringen, ist oft gar nicht so einfach, weil Homeoffice ist vielfach, ist auch individuell oft mit einem Orientierungsverlust verbunden. Ja, wenn ich zu viel daheim bin und zu viel alleine arbeite, kann das Unsicherheit erzeugen. Und da können Unternehmen schauen, dass sie einen guten Mittelweg finden, dass beide Seiten adressiert werden, ein Sowohl als auch, statt ein Entweder-Oder zu schaffen.
Wir haben gehört, dass Flexibilisierung oder der Wunsch nach Flexibilität ein allgemeiner Trend ist. Es wünschen sich also auch ältere Menschen und ältere Generationen mehr Flexibilität im Job. Warum ist das so, glaubst du?
Ich glaube, dass die Pandemie hier schon eine zentrale Rolle gespielt hat, weil wir alle miteinander erfahren haben, das geht doch. Und da haben sich Barrieren im Kopf abgebaut. Und durch diese doch positive Erfahrungen dieser schwierigen Zeit, die viele gemacht haben, nicht alle. Ja, also für viele war das ganz schwierig, mich da jetzt bitte nicht falsch verstehen. Für Leute, die schulpflichtige Kinder hatten und räumlich sehr eng gelebt haben, war das ganz schwierig. Aber es hat einen großen Anteil an Leuten gegeben, wo das gut funktioniert hat. Und daher, glaube ich, kommt auch diese zunehmende Sehnsucht nach Flexibilisierung, weil man weiß, es geht und weil es schon auch Vorteile mit sich bringt.
Auf der einen Seite ist dieser Wunsch nach Flexibilität. Auf der anderen Seite hört man aber auch immer wieder, dass Unternehmen die Homeoffice-Zeiten einschränken oder auch irgendwie versuchen, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeitenden durch Tools zu überwachen. Also Microsoft Teams hat jetzt zum Beispiel das Tracking von Arbeitszeit und Arbeitsort gestartet. Wie passt das zusammen und warum machen Unternehmen das?
Ja, das Thema ist, es ist nicht so einfach und es gibt unterschiedliche Perspektiven darauf. Einerseits hat es sehr gut funktioniert, andererseits ist doch in einigen Unternehmen, da ist jetzt auch Google eines davon, scheinbar der Eindruck entstanden, dass das doch von Mitarbeitenden ausgenutzt wird, um Care-Arbeit zu machen, um Hausarbeit zu machen, um Bücher zu lesen. Und es zeigt sich doch auch in hybriden Settings und in Online-Settings, dass die Präsenz der Teilnehmenden in diesen Meetings oft nicht so groß ist wie im Präsenzsetting. Ja, man macht nebenbei, ich weiß von mir selber, also wenn ein Meeting, wenn es da wo Fahrt wird, dann schalte ich quint mal die Kamera aus und mache nebenbei was anderes, schreibe ein E-Mail und dann versäume ich vielleicht eine wichtige Infos. Also die Medaille hat ja immer zwei Seiten. Das ist bei allen Dingen so in der Arbeitswelt, ja, oder bei vielen Phänomenen so. Und auch diese zweite Seite wurde natürlich sichtbar in den letzten Jahren. Und da versucht man ein Stück weit jetzt auch wieder gegenzusteuern. Das passt schon zusammen. Das ist das eine. Und das zweite, es gibt eine Gruppe von Mitarbeitenden, die können dann zu Hause nicht so gut abschalten. Und für die ist die Grenzziehung schwierig zwischen beruflichen und privaten. Und das kann auch dazu führen, dass zu viel gearbeitet wird. Und die Burnout-Raten sind schon gestiegen und auch die mentalen Issues der Leute. Und man hat als Arbeitgeber schon eine Fürsorgepflicht seinen Mitarbeitenden gegenüber, dass man auch darauf schauen muss, ich muss die Bedingungen so schaffen, dass meine Leute auch gesund bleiben. Und es ist nicht für alle gesund, jetzt nur im Homeoffice zu sein. Und deswegen macht es schon auch Sinn, dass ich das beschränke. Ja? Nämlich, weil wir Menschen sind soziale Wesen. Ja? Und diese soziale Komponente, die ist im Präsenzsetting eine andere als im Online-Setting. Und da braucht es einen guten Mittelweg. Das ist ein schönes Beispiel dafür, für die Diskussion oder auch für die Welten, die in den Organisationen aufeinanderprallen. Ja, und wo man dann einfach als HR gefordert ist, dass man hier Brücken baut zwischen den beiden Perspektiven.
Wie können denn Personalabteilungen oder Menschen, die im HR arbeiten, da Brücken bauen?
Erstens einmal, indem man zuhört. Und indem man sich eingesteht, hoppla, da gibt es ja unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema. Und dann einmal zu schauen, was sind denn die Bedürfnisse in diesen Perspektiven? Was sind die Grundbedürfnisse der jüngeren Generationen? Was sind die Grundbedürfnisse der älteren Generationen? Und du hast es ja auch schon gesagt, das ist ja auch schon in einem anderen Interview herausgekommen, die sind ja teilweise auch deckungsgleich. Ja, da gibt es nicht nur Unterschiede, da gibt es ja auch Gemeinsamkeiten. Und da mal drauf zu schauen, okay, was sind die Gemeinsamkeiten und die mal hervorzuheben, damit die Leute auch mitkriegen, ah, da gibt es ja auch was, was wir gemeinsam haben, wo wir gemeinsam was erleben können. Und dann zu schauen, und wie kann ich jetzt die Unterschiede so bearbeiten, dass ich unterschiedliche Gruppen, das ist jetzt nicht nur das Generationenthema, da hätten wir auch das Gender-Thema oder auch das gesamte Inklusionsthema, unterschiedliche Kulturen. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Facetten und auch Differenzen in einer Organisation. Ja, wie kann ich die Organisation so gestalten, dass ich möglichst viele Überschneidungsmengen habe? Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber dass ich möglichst viele Bedürfnisse erfüllen kann.
Es klingt tatsächlich etwas abstrakt. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, das du vielleicht auch mit deinen Studierenden besprichst?
Ja, ich hatte immer wieder der Konflikt, das ist das Du und das Sie, weil es für Studierende oft schwierig ist, beim Sie-Wort zu bleiben. Und für die älteren Generationen ist es oft ganz komisch, wenn man jetzt plötzlich per Du und mit Hallo angesprochen wird, ohne dass man sich wirklich vorgestellt hat und sich kennt und da schon ein Beziehungsaufbau passiert ist. Und die ältere Generation fühlt sich dann nicht wertgeschätzt in ihrer Autorität. Und für die jüngere Generation ist es jetzt oft total komisch. Wieso soll ich jetzt Sie sagen? Die sind doch eh nett und freundlich und irgendwie cool drauf. Ja? Und außerdem diese Familienkultur, die brauche ich, damit ich mich wohlfühle. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Und da Brücken zu bauen, ist einfach, indem man das einmal thematisiert und darüber redet und sagt, schau, die einen haben die Perspektive, die fühlen sich mit dem Sie wertgeschätzt und die brauchen das vielleicht, weil sie in einer Führungsfunktion sind, um gut die Grenze zu ziehen. Da ist eine bestimmte Distanz oft wichtig. Und die anderen, die sind mit dem Du-Wort irgendwie groß geworden, die haben erst die Erfahrung gemacht in Unternehmen, wo eine reine Du-Kultur war, das kann auch sein, ja. Und die fühlen sich wertgeschätzt, wenn sie mit Du angesprochen werden. Und wenn man das einmal thematisiert, da geht es ganz viel um Kommunikation und um Transparenz. Und deswegen ist das Transparenzthema auch wichtig.
Und welche Räume gibt es da dann in Unternehmen, um über sowas zu sprechen? Oder wie kann das dann in den Arbeitsalltag integriert werden?
Da spielen die Führungskräfte immer eine zentrale Rolle, das heißt die Teamleitungen, ja, mit denen man das dann diskutiert, beispielsweise in den Team-Meetings, in den Kaffeepausen, das ist auch ganz wichtig, beim gemeinsamen Mittagessen.
Was ist aus deiner Sicht noch wichtig, um von jungen Menschen als guter Arbeitgeber oder gute Arbeitgeberin wahrgenommen zu werden?
Klarheit ist einfach wichtig, Orientierung, wie sind auch meine Aufstiegsmöglichkeiten und dabei zu unterstützen, dass sich junge Leute aktiv weiterentwickeln können. Ja, das ist ja auch nicht so einfach, da müssen die Möglichkeiten geschaffen werden, die Räume geschaffen werden, Karrierepfade geschaffen werden und auch eine gewisse Lern- und Fehlerkultur, ja, das heißt eine konstruktive Unternehmenskultur, in der auch Fehler passieren dürfen, wo man aus Fehlern lernt. Und wo man nicht so top-down von oben herab dann vielleicht irgendwie sanktioniert oder niedergemacht wird, wenn mal was schief geht. Das ist für junge Leute schon wichtig, sondern wo Fehler auch als Lernchance gesehen werden können. Und dann natürlich, dass die Grundbedürfnisse, dass die Erfüllung der Grundbedürfnisse stimmt, dass es ein Mittagessen für alle Gruppen gibt, dass mit Inklusion gut umgegangen wird, dass es jetzt keine Gruppen gibt, die irgendwie ausgegrenzt werden. Das ist für die jüngeren Generationen, Gott sei Dank, sage ich, zum Glück ja schon ein zentrales Thema. Ja.
Vor welchen Herausforderungen stehen junge Menschen, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen?
Ja, momentan dreht sich der Arbeitsmarkt wieder, die Jobs werden rarer. Das merkt man gerade, die wirtschaftliche Situation ist jetzt nicht gerade so rosig und das merkt man am Arbeitsmarkt. Ich höre auch von Studierenden, dass es schwierig ist, Praktikumsstellen zu finden oder generell auch Nebenjobs zu finden. Das ist sicher eine Hürde. Und die zweite Hürde ist auch, dass sich gerade die Jungen oft nicht so zutrauen und noch nicht auch so auch das Wissen haben, wie gehe ich da jetzt rein in ein Bewerbungsgespräch und so weiter, ja, weil man diese Karrierecoachings oft erst später bekommt im Studium, ja, und das nicht alle in der Schule bekommen. Und das ist dann schon eine Hürde, dieses, ich traue mir das zu und ich kann das und ich gehe da jetzt relativ authentisch rein. Das blockiert manche.
Und hast du da einen Tipp?
Ja, dass man sich da einfach Hilfe holt. Ich glaube, es hat jeder Eltern, Onkel, Tanten, die schon mehrmals Bewerbungsgespräche gemacht haben. Und das kann man auch durchüben vorher. Und da darf man, es ist keine Schwäche, wenn man danach fragt, du, wie ist denn das? Kannst du mir da helfen? Kann man das mal durchspielen? Was ist denn wichtig? Wie soll ich mich anziehen? Das sind oft so ganz banale Fragen. Dass ich nicht overdressed bin, dass ich mich nicht underdressed fühle. Wie spreche ich Leute am besten an? Schüttle ich noch die Hand oder nicht? Das ist auch so ein Thema, ja. Und wie gehe ich damit um, indem ich das einfach ausprobiere und wenn ich die Hand jetzt reiche, dass ich auch dazu stehe, dass ich einfach ein sicheres Auftreten habe, einfach mich entscheide für ein Auftreten und dann sicher dazu stehe.
Start Me Up. Gründerinnen und Gründer erzählen ihre Geschichte. Am Montag ab 10. Alle Infos auf radio-radieschen.at.